Wahnsinn schützt vor Macht nicht. Das zeigten uns schon viele Herrscher im Laufe der Geschichte. Und mittelschwer bis stark einen an der Waffel zu haben, das ist momentan wieder vielerorts eine gute Voraussetzung, um an die Macht zu kommen. Früher waren da die Verrückten schon gesetzt, heute werden sie sogar aktiv gewählt. Wie schief das gehen kann, das schauen wir uns heute an.
In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Quichott. Heute geht's um das Thema verrückte Staatsmänner. Und wir haben das bewusst als Staatsmänner definiert, ohne zu gendern, weil das absolut nicht nötig ist. Wir haben ja ausschließlich männliche Teilnehmer, die sich darum streiten, wer der Bekloppteste sein darf. Das sollt ihr natürlich entscheiden. Schreibt uns gerne per Social Media, welcher gleich Dargestellte für euch der Bescheuertste ist. Vorher aber noch ein kurzer Rückblick in die letzte Sendung. Wir hatten
beziehungsweise ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, um das natürlich nochmal korrekt darzustellen. Also du hast dich für den Titel entschieden, weil es nur männliche Geschichten drin sind und genders deswegen nicht. Und ich als Ostdeutscher habe natürlich nur Männer genommen, damit ich nicht gendern muss.
Ja, der Dieter nur, der... Ja, genau. So sieht's aus.
Das war ja natürlich nur ein Witz.
Mach das so, wie du. Naja, an jedem Witz. Aus jedem Witz pfeift ja auch ein bisschen der Sturm der Wahrheit, nicht wahr, mein lieber Jonas? Aber trotzdem, wir müssen ja trotzdem eine Rückschau machen, so oder so. Also das bleibt uns nicht erspart, beziehungsweise man muss an der Stelle sagen, bleibt dir nicht erspart, denn leider.
Je nachdem, wie es ausgeht.
Eben, der Punkt geht wieder an mich. Also es steht jetzt tatsächlich 19 zu 16. Es ging in der letzten Folge um Betrüger und Betrügerinnen, kann man an der Stelle sagen. Waren nämlich auch Frauen dabei. Ich habe gewonnen mit meinem Rocancourt, den ich da dargestellt habe, dem Promi-Betrüger. Und der hat eurer Meinung nach also die meisten Punkte bekommen. Von daher, es steht wieder 19 zu 16 für mich. Ich bin gespannt, ob du aufholen kannst, mein Lieber. Ich bin fast der Hoffnung, dass es so ist, damit das Ganze hier ein bisschen spannend bleibt. Also heute das Thema bekloppte Herrscher. Willst du anfangen?
Sehr gerne, wobei ich natürlich bei der Folge heftige Betrüger da auch einen doppelten Boden sehe, was dann auch nochmal die Punktevergabe angeht. Ne? Also das passt ja, dass man da, dass sich da der Quichott den nächsten Punkt ergaunert.
Ja, wer schreibt, der bleibt. Ne? Das ist die eiserne Regel. Ja.
Ja, so ist das. Nein, alles gut, es sei dir gegönnt, es waren ja auch tolle Geschichten dabei, von daher ist das schon alles in Ordnung und ich versuche hier mich wieder ranzupirschen an den 3-Punkte-Abstand und den zu verkleinern und beginne mit Sultan Ibrahim dem I. Der Name dieses Staatsmanns klingt erstmal wie der Besitzer eines englischen Fußballclubs, der lebte aber schon lange vor unserer Zeit und war im 17. Jahrhundert Sultan des Osmanischen Reiches. Er hatte den sehr schmeichelhaften Beinamen der Verrückte. Und damit ist auch klar, wo die Reise hier hingeht. Er hatte am Anfang seiner Regentschaft relatives Glück, dass er überhaupt Sultan werden konnte. Denn eigentlich wäre sein Bruder der Thronfolger gewesen. Und kurz vor der Zeit des Ibrahim des I. war noch der sogenannte Brudermord üblich. Um die Erbfolge ganz deutlich zu klären. Das war so ein Ritual oder so ein Modus, den die angewandt haben. Wenn es dann also quasi mehrere mögliche Thronfolger gab, dann ist nicht nur gesagt worden, naja, der Erstgeborene ist es halt, sondern man hat gesagt, es ist der Erstgeborene und die anderen können weg. So. Und dann haben die quasi gekillt, was relativ heftig ist. Und dann gab es natürlich dann auch keine Erbschaftsstreitigkeiten und keine Erbteilung, weil dann halt nur noch einer da war. Ziemlich heftig. Der Brudermord aber wurde schon vom Vater des Ibrahim dem I. abgeschafft und so hatte er es leicht gehabt in seinen ersten Jahren, als sein Bruder an der Macht war und musste lediglich im Knast sitzen. Da gab es nämlich ein Prinzengefängnis, das war dann die alternative Variante zu dem Brudermord. Man hat gedacht, naja, er darf trotzdem nicht draußen rumlaufen, der muss hier im Gefängnis sitzen und der Bruder regiert. Und dann ist der Bruder gestorben und dann wurde der Ibrahim selbst Herrscher und als er dann Sultan wurde, stellte man fest, dass er wohl wahnsinnig sei. Man vermutet, das könnte was mit der langjährigen Haft im Prinzengefängnis zu tun haben, wo ihm jeglicher Kontakt zur Außenwelt untersagt war. Wer hätte das gedacht? Also das ist wirklich Potzblitz. Naja, er war dann in dieser Zeit, als er in diesem Prinzenknast war, unter anderem paranoid geworden. Und als die Leute dann kamen und gesagt haben, jo, gute Nachrichten, ey, dein Bruder ist gestorben, du bist jetzt Sultan, darfst gehen und lass uns doch einfach die Differenzen hier vergessen. Da war der Ibrahim ein bisschen verängstigt und hat seinen Knast wieder von innen verschlossen. weil er dachte, es ist vielleicht ein Trick und dieser Brudermord wird vielleicht wieder eingeführt. So. Und er ist erst wieder rausgekommen, als die Mutter ihm persönlich die Leiche des Bruders hingebracht hat und gesagt hat, jetzt guck, der ist wirklich tot, komm raus, es gibt auch gleich Essen. Ist jetzt nicht 1:1 überliefert, ob das exakt so der Wortlaut war, aber so stelle ich mir das vor. Jetzt war der Ibrahim aber auf jeden Fall bereit, wurde Sultan und teilte sich die Aufgaben mit seiner Mutter auf. Sie führte alle Amtsgeschäfte und er kümmerte sich um die Verwaltung und Instandhaltung des Harems. Ja, wenn du weißt, was ich meine, was ja, da so
viel Arbeit
abgeht. Naja, viel Arbeit, ja. Und er hatte auch einen ganz speziellen Typ Frau dabei, den er bevorzugte und soll einst einen Berater beauftragt haben, die, Zitat, National Geographic, fetteste Frau seines Reiches zu finden. Das ist Zitat von dort, der Wortlaut, aber das war so seine Vorliebe. Und zeitweise muss der Harem fast 300 Mitglieder gehabt haben. Und die hat er wohl einer Legende nach einmal alle im Bosporus ertränken lassen.
Selbst dabei genderst du nicht, das finde ich ja großartig.
Selbst dabei, ja, lustigerweise, es hatte eine Haremsdame eine Affäre mit einem anderen Mann und das war dann der Vorwurf und deswegen hat er die alle im Bosporus ertränken lassen.
Ja, ja gut, aber ich meine jetzt nicht das, sondern selbst im Harem, der Harem hatte nur Mitglieder, hast du gesagt, das ist schon in dem Zusammenhang wirklich sehr lustig.
Warum?
Ja, weil der sind ja wohl nur Frauen gewesen, oder nicht? Also ich gehe mal davon aus, dass der in seinem Harem keine Männer hatte.
Nee, das nicht. Nee, also das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, aber nein, ich gehe auch nicht davon aus. Also
das ist richtig gut. Ja, egal, erzähl weiter. Sorry für die Unterbrechung.
Er hatte 300 Frauen im Harem und die hat er dann alle ertränken lassen im Bosporus, weil eine wohl eine Affäre mit einem anderen Mann gehabt hat. Und das ist natürlich, ne, also. Ist, finde ich, halt auch ein Unding, ne? Wenn du im Diensten des Sultans stehst, der nur dich und 300 andere hat, dann ist das ein Unding, dass ja, man
das
da
ist
auch,
wirklich ein Unding.
Naja. Er war wohl insgesamt, das merkt man schon, relativ unberechenbar und auch sprunghaft in seinen Entscheidungen und dazu noch das recht selbstsüchtige Verhalten, das hat alles das Reich, das er regierte, was ja relativ groß war zu dem Zeitpunkt noch, an den Rande des Bankrotts gebracht und führte am Ende auch zum Niedergang des Hauses Osman, aus dem er stammte und das rund 300 Jahre lang an der Macht war. Und ja, am Ende hieß es dann back to the roots, denn seine eigene Leibgarde kam dann, hat ihn zurück in den Prinzenkäfig gesperrt und kurze Zeit später haben sie ihn erhängen lassen. Und man hat daraus gelernt in der osmanischen Monarchie und hat diese Praxis des Prinzenkäfigs, die wohl nicht so gut ist mit der Isolation für die Gesundheit, auch schon knapp 200 Jahre später dann abgeschafft.
Ja, das ist schön. Auf jeden Fall ein direktes Learning, kann man sagen.
Ja.
Auch, ich fand es auch sehr, sehr schön. Du hast es sehr schnell ausgesprochen gerade eben. Das Reich, das er regierte. Und da habe ich gedacht, das er regierte Reich. In dem Zusammenhang mit Harem und so weiter auch eine sehr, sehr schöne Bezeichnung.
Das macht dort durchaus Sinn, ja.
Auf jeden Fall, aber echt krass, ey, was für eine Story. Ja, vor allem, du kommst ja von einem Regen in die Traufe, wenn du wirklich nicht mehr umgebracht wirst, sondern da einfach dein Dasein unter Umständen jahrzehntelang in so einem Knast fristen musst. Also das ist schon echt heftig.
Es ist schon einigermaßen Wahnsinn, aber ja, das war damals das waren die Praktiken von damals.
Absolut. Aber interessant auch der schöne Übergang. Du hast über die Osmanen gesprochen. Ich komme in meiner ersten Geschichte kommen auch die Osmanen vor, zwar eher als Randerscheinung, aber immerhin. Und zwar
eher nur als Überleitung, aber
genau, ja, nee, schon als Nebendarsteller in der Geschichte. Aber ja, wobei, die haben natürlich auch eine wichtige Rolle. Von daher der Übergang passt. Und zwar möchte ich erzählen von Shepan Mali. Das ist ein Typ, der Name kann man zu Deutsch übersetzen mit Stefan der Kleine. Und der hatte nicht nur diesen Namenszusatz, sondern war anscheinend auch ein kleiner Schlingel. Denn 1762 war der russische Zar Peter III. Ermordet worden. Zumindest ging man davon aus. Allerdings hielten sich die Gerüchte, dass der Zar, wie gesagt, seiner Ermordung entkommen sein soll auf irgendeine Art und Weise. Und Katharina II., das war seine Frau gewesen, ist dann natürlich Herrscherin in Russland geworden, Zarin geworden. Und die hat offenbar relativ wenig von der Politik ihres Mannes gehalten und an ihrem Mann lag ihr auch nicht so besonders viel, deswegen stürzte die ihren Gatten und war in der Folge also tatsächlich die rechtmäßige und Zarin und eben maßgeblich an der Tatsache beteiligt, dass der wohl den Tod fand. Dachten alle, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Zarin sich da relativ sicher war, dass der tot war. Aber, wie die Geschichte zeigen wird, hatte sie diese Meinung exklusiv. Und die Umstände dieses Mordes sind auch unklar. Also man weiß nicht so genau, wie das da vonstatten gegangen ist. Und das wiederum spielte unserem kleinen Stefan in die Karten, der offenbar einige Ähnlichkeit mit Peter dem Dritten besaß, die er sich zunutze machen sollte. Zu dieser Zeit war Stefan Mali war zu der Zeit Kräutersammler. Also der ist rumgelaufen in den Bergen und hat halt irgendwelche Kräuter gesammelt und die dann verkauft. Und
auch nicht schlecht.
Absolut, also auch ein Job. Und lebte nahe oder bei oder sogar in Montenegro. Also das ist auch tatsächlich der Staat, das Land, um das es geht, um das kurz einzuordnen für diejenigen, die nicht genau wissen, wo sich das befindet. Das ist ein Land am Mittelmeer und wenn man so die Hacke vom italienischen Stiefel nimmt, da ungefähr rechts, so unterhalb von Kroatien, da ist Montenegro und es ging da anscheinend zu der Zeit drunter und drüber und das Land war politisch, militärisch und finanziell absolut gebeutelt. Man sah sich sogar Angriffen der Osmanen gegenüber und der Veneter. Und das hatte zur Folge, dass das Land eben sehr zerrüttet war und man ja suchte eigentlich nach irgendeiner Person, die das in irgendeiner Weise befrieden, konsolidieren könnte. Und da war man eben bisher nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen. Was aber herrschte innerhalb des Landes, war eine relativ russophile Einstellung. Also man mochte die Russen. Und das ist also ganz interessant, weil diese ganzen Voraussetzungen, die passen halt perfekt für unseren Stepan Mali, der dann daherkommt und aussieht wie Peter der Dritte. Und man hatte tatsächlich in einem Kloster so ein recht okayes Bild des ehemaligen russischen Zaren hängen und konnte dann also quasi den Vergleich machen mit so einem räudigen Gemälde und hat dann gesagt, ja, der war auch klein, alles klar, das ist er. Weil es jetzt irgendwie auch recht glamourös erschien, einen ehemaligen Zaren als Staatsoberhaupt zu haben, hat man Stepan Mali dann 1767 zum Staatsoberhaupt gewählt. Und der hat sich dann gedacht, naja, ich bin ja russischer Zar, also dann brauche ich eigentlich auch eine absolutistische Macht und hat sich entsprechend verhalten und seine Regierung gestaltet. Allerdings, und das ist wirklich erstaunlich, denn der war immerhin wirklich nur Kräutersammler gewesen. Ich will den Job jetzt nicht herabwürdigen, aber jetzt nicht, ich würde mal sagen, nicht jeder Kräutersammler taugt zum Präsidenten. Und er hat sich da einigermaßen geschickt verhalten und konnte sich die Zuneigung seines Volkes sichern durch Maßnahmen wie zum Beispiel, er hat bei Diebstahl, was ich auch sehr kurios finde, bei Diebstahl hat er sehr hart durchgegriffen, außer bei Identitätsklau. Das ist natürlich Quatsch, aber er ist ja auch irgendwie eine Form von Diebstahl. Aber da war er rigoros, hat er gesagt, nein, Diebstahl ist absolut, das geht nicht. Und er hat die Todesstrafe wieder eingeführt bei Mord. Und außerdem hat er so kleinere militärische Erfolge gefeiert gegen so Aufstände und kleinere Scharmützel. Und jetzt war es so, dass Katharina die Zweite, dadurch, dass der da irgendwie recht populär war und auch einigermaßen von sich reden machte, von den Machenschaften dieses vermeintlichen, also ihres Ex-Manns, Wind bekam und hat dann einen russischen Fürsten dahin geschickt. Dolgorukow hieß der. Und der hat dann den Auftrag gehabt, er sollte den falschen Zaren stürzen und seinen Platz einnehmen. Und außerdem schmiedeten die Veneter, also das ist irgendwie so eine norditalienische Gruppe, Mordkomplotte. Und die Osmanen haben auch irgendwie, die kamen auch mit ins Spiel und haben die ganze Zeit ihn irgendwie attackiert. Und also die sind mal mit 50.000 Mann da nach Montenegro marschiert, was interessant ist, weil die Bevölkerung Montenegros fast ungefähr 50.000 Mann. Also das ist so wirklich absurd. Wollten die halt stürzen oder ihn stürzen und das Land irgendwie übernehmen und so. Und vor allem, weil sie befürchteten, dass dieser falsche Peter der Dritte die orthodoxe Bevölkerung in den von Osmanen besetzten Gebieten zu Aufständen motivieren könnte. Und So, das ist aber interessant, weil diese ganzen Maßnahmen überhaupt keinen Erfolg hatten. Also Mali hat sich, entweder ist er geflüchtet, hat sich da entzogen, oder er hat einfach durch diese krasse Solidarität seiner Bevölkerung, die ihn wirklich mittlerweile verehrte und ihm unerschütterliche Treue zuteil werden ließ, hat er sich da in diesen ganzen Sachen entzogen. Und ja, erst im Jahr 1769 gelang es und wahrscheinlich den Osmanen durch Bestechung eines Vertrauten, den Stepan Mali ermorden zu lassen. Und ja, also ich finde die Geschichte deswegen so interessant, weil vor allem ja auch dieser Namenszusatz, Stefan der Kleine, überhaupt nicht zählt, weil er einfach einer der großen Betrüger der Politik war und es voll geschafft hat, selbst bei Leuten, die ja, also Katharina die Zweite, ich meine, das war die Ehefrau desjenigen, den er ausgab zu sein, also selbst die irgendwie quasi noch so als Nachbarin, ist ein bisschen übertrieben, das ist schon ein bisschen weiter weg, aber trotzdem so als unmittelbar Wissende mit an Bord zu haben und trotzdem diese Story aufrechtzuerhalten, also ich fand es absolut aller Ehren wert, auf jeden Fall.
Ja, absolut, absolut. Special, sehr special, aber ein guter Auftakt auch von deiner Seite.
Vielen Dank, mein Lieber.
Soll ich weitermachen?
Ich bitte darum.
Dann tue ich das. Ich komme zu meinem zweiten Vertreter, und zwar Javier Milei. Der ist ja vielen ein Begriff, weil er ja aktuell noch am rumregieren ist. Und zwar in Argentinien, der neue argentinische Präsident, der ein wenig so aussieht, als hätte er in den 90ern sehr große Erfolge mit seiner Rockband gefeiert, seitdem aber alles falsch gemacht. Und so ungefähr sieht er für mich aus mit dieser Lederjacke und diesem Image, dass er sich da selber gegeben hat mit den Haaren und so. Sieht irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie so ein Rockstar, der aber auch irgendwie so schon wieder so ein ehemaliger Rockstar ist. Naja, wie auch immer, sie nannten ihn schon im Fußballverein früher El Loco, also der Verrückte. Es ist ein Muster zu erkennen bei meinen Vertretern hier. Und das haut für ihn auch außerhalb des Platzes hin. Er war nämlich Universitätsprofessor und damals soll er Studenten beleidigt haben und war berüchtigt für seine schweren Tests, die er absichtlich so schwer gemacht hat, dass sie entweder nur von einem einzigen Auserkorenen oder von gar keinem bestanden wurden.
Habe ich auch schon mal gehört.
Und auch eine Special-Situation, das hat jetzt nichts mit der Uni zu tun, aber es ist so ein Privatvergnügen, wo man sagt, okay, er hat seinen geliebten Hund 4-mal klonen lassen. Das ist auch so, ne, wo man so Sachen, die man so, wenn man bei Facebook so rumscrollt, die einem da so angeboten werden, ne, dann kann man hier, kannst du einen Stern kaufen und dann kannst du das machen und dann klonen sie ihren Hund in Ungarn. So, irgendwie sowas, keine Ahnung.
Hat er aber machen lassen. Und Hundeklonung, ja.
Genau. Ja, und jetzt muss man sagen, Argentinien, das haben viele nicht so richtig auf dem Schirm, wie dort die Situation ist. Das ist ja in Südamerika, ja, also ein Stückchen südwestlich von Freiburg. Und in Argentinien lebten quasi zum Zeitpunkt seiner Amtsübernahme ungefähr 40% der Menschen wirklich in Armut. Die Inflation lag zuletzt bei 200%, jetzt glaube ich noch höher inzwischen. Das Land in der Krise begünstigte seine Wahl, wo er doch als Anarcho-Kapitalist gilt, was ein schönes Wort ist, finde ich. Und dann direkt auch mal mit ganz unkonventionellen Maßnahmen losgelegt hat. Er hat erstmal die Zahl der Ministerien halbiert, um Einsparungen dort zu machen. Dabei wurde unter anderem gestrichen Bildung, Arbeit und soziale Entwicklung. Das wurde alles zusammengefasst zum Ministerium für Humankapital.
Alter Schwede, krass.
Und das Wort klingt wirklich, als wäre es gestern erst aus so einem George Orwell-Buch rausgelaufen oder aus so einem völlig dystopischen Werk, wo in der Welt alle Menschen nur Produktionsmittel sind. Also das ist schon heavy.
Ja, wobei diese soziologische Theorie von Bourdieu hat auch diese Kapitaltheorie. Also das ist gar nicht so.
Nee, aber das Wort klingt so,
ja, voll, Humankapital ist so richtig so. Menschenmaterial.
Nicht Bildung, um der Bildung willen, dass die Menschen ein bisschen was wissen, sondern rein aus dem Zweck, dass man sie einsetzen kann. Absolut. Für die Nation. Das ist schon so ein bisschen Das ist schon hardcore.
Absolut.
Dann hat er, das war auch eine seiner ersten Amtshandlungen, ein Gesetz gegen Vetternwirtschaft widerrufen und seine Schwester zu einer Art Ministerin gemacht dann direkt mal. Logisch, sonst hätte er das ja nicht widerrufen müssen. Und auch eine der ersten Amtshandlungen, die Abschaffung, komplette Abschaffung des Frauenministeriums und des Instituts gegen Rassismus und Diskriminierung. Also wirklich schon, naja, sehr zweifelhafte Schritte. Wofür er steht, das gibt auch da wirklich einige Punkte, die er verkörpert. Er will die Legalisierung von Drogen, er will die Liberalisierung des Organhandels und des Waffenbesitzes, will die Privatisierung von Staatsbetrieben und des Bildungssystems, was auch heftig ist, ist für die Ehe für alle. Und ein Anhänger der freien Liebe, will aber auch Abtreibungen verbieten, selbst wenn Minderjährige vergewaltigt werden, was auch wirklich, boah, das ist auch hardcore. Aber naja, diese Diskussion gibt's ja auch in anderen Teilen der Welt, wo man wieder Richtung Mittelalter zurückgeht und Abtreibungen verbietet und sowas. Genau, dann steht er für eine relativ ausländerfeindliche Politik und er sieht natürlich, das gehört dazu zum Gesamtpaket, den Klimawandel als Lüge.
Ja, klar.
Vollkommen klar. Was jetzt dann in seinem System noch die Aufgabe des Staates ist, wenn irgendwie alles privatisiert wird, das weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Und insgesamt, weiß nicht, also wahrscheinlich Brandschutz oder so, weiß nicht, worum sich der Staat dann insgesamt noch kümmert. Aber es sei es drum, das wird man ja sehen, denn er ist ja noch am Rumhantieren und wir können das noch live beobachten, was er da so treibt. Und abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, das ist aber jetzt auch keine große Überraschung, das taucht ja bei solchen Leuten dann immer auf. Millet wird natürlich auch als Machiavellist bezeichnet, also dem Prinzip von Machiavelli folgend, dass zum Machterhalt alles erlaubt sei, auch illegale und unmoralische Aktionen, um sich an der Macht zu halten. Und dann passt es doch, diese Geschichte auch abzuschließen mit einem Zitat des großen Machiavelli. Ein Fürst, der nicht von selber klug ist, kann nicht wohl beraten werden.
Ja, wundervoll. Aber man hat, es ist ja auch irgendwie so ein komisches Schema, ne? Dass so gerade so Herrscher aus Südamerika oft so ein ich nenne es jetzt mal ganz freundlich, ambivalenten Touch haben. Ne? Also da sind schon sehr auch seltsame Leute dabei.
Ja, absolut. Ne? Bolsonaro war ja auch so ein, oder ist ja auch so ein ganz merkwürdiger Herrscher gewesen. Und selbst sein Nachfolger in Brasilien, der Lula, da ist auch, weiß man auch manchmal nicht, wo da jetzt gerade vorne und hinten ist.
Ja, es ist seltsam. Und also ich meine, auch da könnte die Überleitung eigentlich nicht besser sein. Ich komme auch zu einem, naja, sagen wir mal, Südamerika ist es nicht, aber ich würde sagen, mittelamerikanischen, ja, es ist Haiti. Sagen wir mal, es ist Haiti, Lateinamerika. Das dürfen wir auf jeden Fall mit Fug und Recht behaupten. Und zwar einem Herrscher, einem Staatsmann, der François Duvalier heißt. Oder auch, und da finde ich, der Spitzname ist wirklich fantastisch, der Spitzname ist Papa Doc. Also er ist einfach Papa Doc. Und der wurde 1957 Präsident Haitis.
Papa Doc wie Hund oder wie Doktor?
Ja, wie Doktor. Also ja. Wie Doktor. Und wobei ja, also wenn du Doc ist ja dann vielfach, es heißt ja auch sowas wie Chef oder wie auch immer, ne, umgangssprachlich. Aber er ist Papa Doc. Das ist in seinem Fall aber tatsächlich Doc-mäßig, wo wir jetzt, kommen wir noch zu, aber es ist sehr interessant, sein Werdegang. Er wurde, wie gesagt, 1957 Präsident Haitis und hat 58 erstmal einen Putschversuch überlebt. Und der dachte danach wohl, so aber nicht, Freunde. Und er hat sich dann erstmal relativ starke Säuberungen einfallen lassen und innerhalb des Militärs für Ruhe gesorgt und brachte das Militär dann komplett unter Kontrolle. Und danach erließ er eine neue Verfassung. Und wenn jetzt Politikfremde hier zuhören, das geht in einem demokratischen Staat normalerweise nicht.
Ist eigentlich nicht vorgesehen.
Nee, ist so nicht vorgesehen. Der hieß zwar Präsident, aber allein die folgende Wahl im Jahr 1961 zeigte wohl, dass er eher Diktator war, denn er wurde mit 1,32 Millionen Stimmen wiedergewählt und es gab null Gegenstimmen. Und das hätte selbst Markus Söder in seinen besten Jahren in Bayern nicht hingekriegt. Und auf jeden
Fall.
Aber
da spricht ja auch immer so ein bisschen dann der Neid, ne?
Dass das spricht der Neid.
Das andere, die DDR hat das ja immer versucht, die haben das ja nie geschafft, da gab es ja immer ein paar Gegenstimmen.
Gab immer drei Leute, die dagegen, genau, ja. Nee, das ist.
Aber das ist schon auch anders, unverschämt, wenn du dein Volk so sehr für dumm verkaufst, dass du wirklich sagst, also diesmal hat sich ernsthaft wirklich niemand.
Nee,
niemand,
war einfach niemand dagegen.
Einer hat sich dagegen entschieden.
Nein,
das ist wirklich hardcore. Also dann, wenn es ja wenigstens dann noch so ist, dass da noch so getan wird, als wäre das alles demokratisch und man wenigstens so sagt, ja okay, da kann man irgendwie erkennen, dass der sein Volk noch für voll nimmt und sich das hinbiegt, wie ihm das gefällt. Aber dann so ist er einfach wirklich so, ich scheiß auf euch, ich brauche euch nicht.
Ja, absolut. Aber es wurde auch, es wurde auch in der internationalen Wahrnehmung also komplett respektabel hingenommen. Also auf jeden Fall als erstaunliches Ergebnis. Oder wie die New York Times titelte, der größte Wahlbetrug in der Geschichte Lateinamerikas.
Und, ja, und das will auch was heißen.
Genau das wollte ich gerade auch sagen. Und das will was heißen. Und auch die Tatsache, dass er seinen Sohn, also das ist jetzt schon einige Jahre später, aber das ist auch total geil, seinen Sohn hat er dann als Nachfolger eingesetzt. Der Sohn heißt aber, was ich total logisch finde, Baby Doc.
Also ist einfach, ja, natürlich.
Natürlich.
Und es, dieses Verherrlichende, das ist ja wahrscheinlich auch, weiß nicht, ob der Spitzname von ihm selber sich so gegeben wurde oder ob das Volk dann auch so gesagt hat, ja, yeah, ist unser Papa. So in
ja,
die
Papa
Richtung.
Doc. Ja, keine
das
Ahnung.
Das weiß man ja auch manchmal nicht. Ne? Es gibt ja dann auch, ja. Auch in so von irgendwas muss so ein System ja getragen werden. Und dann gibt es ja auch immer auch nicht wenige, die das auch voll mittragen und das dann auch so, ja, ist doch super, dass da einer ist, der da, ne?
Das
du als gegeben hinnehmen einfach.
Ja.
Das ist schon krass.
Also der wird schon auch so seinen Rückhalt in der Bevölkerung gehabt haben, vor allem wenn man, also das mit seiner Vita, das kommt ja noch, was er da vorher so gemacht hat, also das hat schon alles irgendwie so Hand und Fuß, natürlich ja. In diesem total abgespaceden Kosmos. Und wie gesagt, also er hat seinen Sohn dann später als Nachfolger eingesetzt und auch da, also das spricht jetzt nicht für eine lupenreine Demokratie, wenn du das machst und das klingt auch eher nach Absolutismus und das ist auch interessant, weil der Sohn, der hätte gar nicht Präsident werden dürfen, denn das Mindestalter für die Präsidentschaft war 40 und der Sohn war damals erst 20. Und da hat Papa Doc einfach das Alter auf 20 runtergesetzt. Und auch
der
da,
Papa, ne?
Also das ist schon der Papa Doc geregelt, ey. Man muss aber sagen, dass Duvalier also anscheinend vorher, wenn man seine Vita anguckt, schon auch so Anstriche von einem nicht verkehrten Typen gehabt zu haben schien. So. Zumindest, wenn man so die Hard Facts sieht. Also er hat Medizin studiert.
Jetzt sehe ich's. Der Spitzname kam von dir, so nennst
ja,
du ihn.
Ja, genau. Ich finde ihn nämlich richtig, naja. Nee, Quatsch. Das hat sich erst nachher offenbart, dass der ein absolutistischer Herrscher ist. Oder ein Despot. Er hat tatsächlich Medizin studiert und hat sich nach dem Studium erfolgreich in den Kampf gegen Seuchen geschmissen, wie zum Beispiel Typhus oder andere schwere Krankheiten. Die haben ja viele Tropenkrankheiten da in der Region gehabt und so. Und der wurde in der Folge sogar Minister für Gesundheit 1949. Und also Gesundheit und Arbeit. Auch da hat man beide Ressorts zusammengefasst. Der hat also einen mehr oder weniger eine Regierung erlebt, die schon auch demokratisch war und ist offenbar zu dem Schluss gekommen, naja, es funktioniert nicht so gut. Und er musste dann nach seinem Putsch, nach seinem Putsch, der hatte da nichts mit zu tun, aber nach dem Putsch von Paul Magloire, dem er sich entgegengestellt hatte, also untertauchen und bekam erst 1956 Amnesie. Also der ist so gute 5, 6, 7 Jahre ist der im Untergrund unterwegs gewesen. Und von daher hat er schon natürlich, also irgendwie ist es interessant, dass er den demokratischen Staat da zumindest so weit, wie es ging, oder er weiß, wie demokratisch das damals war, aber er hat zumindest da versucht, den zu schützen, indem er sich da einem Putsch entgegengestellt hat und eben dafür untertauchen musste. Also das hat natürlich schon auch so eine gewisse, das spricht schon für den Charakter einer Person, wenn er dann später wieder auf den Plan tritt. Und das hat er getan. Also 57 waren wieder Wahlen und Papa Doc konnte durch seinen großen Einfluss bei den Gewerkschaften der LKW- und Busfahrer in Haiti wohl nach Gutdünken den Verkehr lahmlegen. Und das fand ich extrem gut, weil das war offensichtlich einer der Keypoints und der Schlüsselfähigkeiten, um da die Wahl zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Und offenbar hat ihm das ziemlich viel gebracht, denn er wurde mit 70% zum Präsidenten gewählt. Also, wenn der Weselski mal irgendwann Kanzlerkandidat wird, seid gewarnt. Leute. jetzt bin ich über den sehr schönen Satz gestolpert, über den Wahlausgang von 57, obgleich es bei dieser Wahl zu gewissen Unregelmäßigkeiten kam, herrscht der kein Zweifel daran, dass der Ausgang dem Willen des Volkes entsprach. Also, das ist tatsächlich so, dass der breite Rückendeckung aus dem Volk wohl hatte. So, jetzt ist die Frage, was hat er jetzt gemacht? Er hat natürlich seine Macht konsolidiert und hat Putschversuchen vorgebeugt, indem er, und das finde ich auch einen sehr, sehr geilen, gewaltenteilungsmäßigen Move, indem er das Waffen- und Gerätearsenal der Armee in den Präsidentenpalast verlegen ließ. Also hat einfach Nägel mit Köpfen gemacht. Und der schuf dazu noch eine eigene Miliz, deren Mitglieder den Spitznamen Tonton Makut trugen, die Onkel Menschenfresser oder Onkelchen mit dem Sack. Und damit wurden nicht die Testikel gemeint, sondern die sind halt so, ja, so mit dem Sack rum. Und damit wurde den Kindern gedroht. Also wenn die frech waren, haben die gesagt, pass auf, da kommt der Onkel mit dem Sack und nimmt dich mit. Also was für eine krasse
Drohung. Ein staatlicher Knecht Ruprecht.
Genau, nur halt mehrere, also richtig heftig. Ja. Und er ließ jetzt nicht nur Läden politischer Gegner zur Plünderung freigeben, sondern der machte sich auch den Voodoo-Glauben weiter Teile der Bevölkerung zunutze, indem er behauptete, dass er ein Voodoo-Geist wäre. Und zwar der Todesgeist Baron Samedi. Und kurz gesagt, er hat wirklich sozusagen die gesamte Klaviatur der Politik beherrscht und damit auch die Bevölkerung. Und es gab zwar 9 Umsturzversuche, die er aber mit aller Gewalt niederschlagen ließ. Und man schätzt, dass insgesamt 30.000 Menschen diesem Regime zum Opfer gefallen sind. Und ob das jetzt durch irgendwelche Umstürze, Putschversuche, was auch immer war, oder durch seine absolut rigorose Politik und auch teilweise der hat Dinge getan, die seiner Bevölkerung überhaupt nicht zugute kamen. Zum Beispiel, er hat 20.000 Lohnarbeiter zu Hungerlöhnen in der Dominikanischen Republik arbeiten gelassen und sich selbst einen riesengroßen Teil von diesen Löhnen eingestrichen. Ne? Und das sind teilweise Leute, also wirklich ganz, ganz fatale, schlimme Umstände, unter denen die da gearbeitet haben sollen. Und Es war eine Präsidentschaft, die, sagen wir mal, eine Blutspur hinter sich hergezogen hat. Und er hat dann 1964, zum Präsident auf Lebenszeit ernannt, mit 0 Gegenstimmen.
Das ist dann ja auch immer was dann irgendwann ansteht.
Ja, natürlich. Das ist so der Next Step. Ne? Und er ließ dann in der Folge, auch das ist natürlich, der Personenkult setzt dann ein. Und er hat dann erstmal ein paar Denkmäler und Statuen seiner Person zu Ehren errichten lassen. Und dann kommt was ich sehr interessant finde. Und zwar hat John F. Kennedy ihn wohl noch stark verurteilt, was man ja denken mag. Das ist ja absolut passend. Aber in der Folge, nachdem Kennedy ermordet wurde, hatte der mit den USA offenbar überhaupt kein Problem mehr. Und zwar im Gegenteil. Es ist nämlich so, dass das Land bis 1971, bis zu seinem Tod im Griff behielt und dann eben an seinen Sohn übergab, also an Baby Doc.
Baby Doc.
Genau. Und die USA haben tatsächlich US-Militärschiffe vor Haiti kreuzen lassen, um den politischen Gegnern dieser, jetzt kann man fast schon Dynastie sagen, klar zu machen, dass der Machtübergang reibungslos verlaufen sollte. Also das ist schon sehr, sehr interessant, finde ich, dass da brutale und auch, ja, man muss es absolutistisch und despotistisch nennen, solche Regime da eben von denen aus Gründen wahrscheinlich gefördert wurden. Und weiß ich nicht, vielleicht wollte man sich gegen die Dominikanische Republik setzen, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls hat man auf jeden Fall diese Herrschaft unterstützt irgendwo. Und konnte sein Sohn übernehmen und das Ganze lief dann irgendwie noch ein bisschen weiter. Ja.
Tja, und man sieht ja auch heute an der ja, an der Situation, die in Haiti so insgesamt herrscht, so politisch und wirtschaftlich, dass das also auch, ja, das war alles eine gute Basis für eine großige Zukunft offensichtlich.
Ja, definitiv, ja.
Ja, das ist schon heftig.
Das ist wirklich
es hart. Ist schon heftig, aber uns wundert ja hier nichts mehr nach 34 Folgen inzwischen. Heute ist ja schon die 35. Folge des Schwachsinns. Da haben wir ja schon so viel gesehen, dass uns hier nichts mehr aus der Ruhe bringen kann.
So sieht's aus. Apropos, hast du noch was?
Ja, genau. Geil. Ich komme um die Ecke mit meinem dritten Kandidaten. Es ist Christian der Siebte. Wir gehen ins dänische Königshaus vom kuschelig warmen Karibik in das nicht weniger bewässerte, aber doch deutlich mildere Dänemark.
Schön
gesagt. Und genau, dort gab es ja auch erst kürzlich einen Wechsel an der Spitze und um einen solchen soll es jetzt auch gehen, nur 250 Jahre früher und deutlich spektakulärer. Wer war denn Christian der Siebte? Der war König von Dänemark und Norwegen, Spitzname Den Gale. Also den Gale, das ist dänisch und heißt der Verrückte. Nein, diesmal nicht. Das wäre auch ein bisschen gemein, denn der Christian war eigentlich, ja, denn das wäre ein bisschen gemein, weil der Christian war eigentlich kein Verrückter, sondern eher eine tragische Figur, würde ich sagen. Er erfuhr wegen des frühen Todes seiner Mutter und der Gleichgültigkeit seines Vaters so gut wie keine elterliche Liebe und wurde von einem strengen Erzieher großgezogen. Und dann wurde schon relativ früh entweder Schizophrenie oder Asperger erkannt, da ist man sich nicht so ganz einig bis heute, wodurch auch der Begriff, es wurde erkannt, ein großer Begriff ist, aber sei es mal drum. Und war dann eben halt auch etwas beeinträchtigt dadurch, dass er eben diese kindlichen Erfahrungen gemacht hat. Und damals war das im Königreich so, dass ein Kreis von Ministern im Rahmen eines eher geheimen Kreises die Zügel in der Hand hielt und der König, der Christian der Siebte, einfach nur Beschlüsse unterschrieb, weil offiziell alle Macht zwar von ihm ausging, de facto aber dieses Geheimkabinett die ganzen Geschäfte geführt hat. Dann wurde der Christian verheiratet. Das war eine Ehe mit seiner Cousine, die aber recht unglücklich war, wo man sich ja fragt, ne, also wenn man jetzt in der Verwandtschaft heiratet, was ja damals durchaus in war, dann muss man doch schon vorher bei verschiedenen Events gemerkt haben, ob das funktioniert oder nicht. Ist ja nicht so, dass sie sich nicht kannten vorher, aber naja. Und dann kamen halt so Gerüchte und Eskapaden hoch, weil er eben auch diese unglückliche Ehe da hatte mit seiner Cousine. Zum Beispiel wurde ihm nachgesagt, eine Affäre mit einer Prostituierten gehabt zu haben, die der Christian sogar mit an den Hof gebracht hat. Und er auch wohl seinem Alter von 17 Jahren entsprechend viele lustige Streiche gespielt hat am Hof und eher nicht so ganz erwachsen sich aufgeführt hat, sondern eher so ein bisschen kindlich. Und da hat er ab und zu auch mal Diplomaten geschlagen und solche Spielchen getrieben. Und dann hat dieses Geheimkabinett dann gesagt, hey Chris, ne, mal ein bisschen jetzt ruhig, fahr mal ein bisschen in Urlaub. Wir machen das so lange her und kontrollieren die Lage, das wird schon alles funktionieren. Dann ist er auf Auslandsreise gegangen und hatte einen mitgereisten Arzt, das war der Johann Friedrich Struensee aus Halle. Und der konnte das Vertrauen des Königs Christian gewinnen. Wollte es mal Englisch aussprechen, weil ich dachte, es bringt vielleicht ein bisschen frischen Wind rein.
Schön interkulturell.
Aber ja, oder? Einfach mal so ein frischer Touch.
Auch für unsere englischsprachigen Zuschauer.
Es ist kurz vor Jugendsprache hier. Slay. Okay. Der Arzt gewann dann sein Vertrauen, wurde zu Hause dann der Leibarzt von Christian und konnte in der Folge sogar erreichen, dass der Christian liberale Reformen angekurbelt hat, dieses merkwürdige Kabinett mal aufgelöst hat und ihm infolge seiner psychischen Problemstellung dann irgendwann eine Vollmacht ausstellte. Also der Christian hat die dem Arzt ausgestellt. Und hat gesagt, ne, mach du das mal, weil ich bin nicht so richtig zurechnungsfähig offensichtlich. Und damit wurde das Königreich Dänemark de facto zur größten Arztpraxis der Welt. Denn der Herr Doktor war jetzt quasi Alleinherrscher. Also auch hier Papa Doc, ja, so Papa ein bisschen Doc. In einem etwas anderen Kontext. Und zu allem Übel soll dann der Doktor auch noch, nachdem er dem Christian schon irgendwie sich die Macht abgeknapst hat, der Königin ein Kind gemacht haben.
Ei.
Also der Frau von Christian, die der Christian nicht so richtig wollte. Es ist nicht sicher, ob das tatsächlich so war, aber es heißt, es sei mit hoher Wahrscheinlichkeit so gewesen. Also man nimmt das an, dass es wohl so war. Und das hat sich wohl dadurch angebahnt, dass der Struensee, wegen der schlecht laufenden Ehe zwischen Christian und seiner Frau ein bisschen vermitteln wollte. Wobei er der Königin unter anderem geraten hat, dass sie ein bisschen reiten solle für die Gesundheit. Und das ist wohl irgendwie auf voller Linie, das ist irgendwie ganz falsch verstanden worden. Naja, trotzdem hat dann der Christian unbehelligt von all dem, was da passiert ist, den Ärztekönig am Tag der Taufe der Königstochter, die Christian als seine eigene anerkannt hat, ob nun von ihm gezeugt oder nicht, geadelt. Also er hat dann gesagt, du hast hier so viel geleistet schon, ne? Können wir dir den Adelstitel aussprechen. Vielleicht auch einfach gerade wegen dieser Schützenhilfe, die er da geleistet hat, weil der Christian seine Frau ja wohl nicht so sehr mochte. Naja, es stellte sich aber insgesamt als ein Glück für Dänemark heraus, denn wenn du in so einer Monarchie plötzlich mal einen recht einfachen Bürger regieren lässt, der schon mal das Schloss von außen gesehen hat und nicht seine halbe Familie von innen, dann kippt die Stimmung so ein bisschen gegen die Ungerechtigkeiten. Das ist dann auch passiert. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Abschaffung der Folter, Abschaffung der Kirchenbuße. Der Arzt hat Dänemark geheilt und zum fortschrittlichsten Staate des späten 18. Jahrhunderts gemacht, was dann doch echt auch eine Leistung ist, und wurde folgerichtig 1772 wurde er folgerichtig nach all diesen positiven Reformen von den Adligen gestürzt und hingerichtet. Wie das dann halt so ist, wenn man im Königreich versucht, irgendwas Gutes anzustoßen. Und der immer noch offiziell herrschende König Christian VII. War geringfügig in den Prozess des Sturzes und der Hinrichtung inbegriffen. Guess what? Er durfte nur noch final unterschreiben.
Und Kopenhagener Kongress.
Ja. Dann wurde paradoxerweise, das finde ich auch noch recht interessant, gegen den Struensee eine Medien- und Pressekampagne geführt nach seiner Entmachtung, mit der er ziemlich verunglimpft wurde, was auch echt hardcore ist, weil du stellst dich hin und sagst, hey, Pressefreiheit, bitteschön, und dann, dann reden wir mal über dich, Freund. Also das ist schon auch ein bisschen undankbar. Und der Christian selbst starb dann 1808 in Rendsburg, sein Sohn übernahm und führte dann weitere aufklärerische Reformen durch. Und natürlich gibt es über diese Geschichte auch einen dänischen Spielfilm mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle.
Echt?
Vollkommen klar.
Das wäre geil.
Das ist natürlich so. Es ist ein dänischer Film. Wenn es nicht Mads Mikkelsen gewesen wäre, wäre es Lars Mikkelsen gewesen. Ja. Und das finde ich allerdings, muss ich sagen, finde ich ein bisschen schade von den Dänen. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil es ist ja die Rolle eines Arztes aus Halle, also eines deutschen Arztes. Da hätte man für diese Rolle vielleicht auch einen passenden Deutschen irgendwie casten können. Eckart von Hirschhausen oder
so.
Hans
Siegel
oder Farin Urlaub.
Christoph Walz oder so, ja, genau. Fantastisch, fantastisch. Ich sag ja auch immer, Dänemark ist ja das Haiti Europas, ne? Das ist ja wirklich.
So ein bisschen, ja.
Ist auf jeden Fall, da ging auch einiges ab. Man mag es den Leuten immer kaum zutrauen, aber da ist einiges los. Schön. Sagen wir mal so, ich mit meinem letzten Beitrag, ich bleibe nicht in Europa, das natürlich nicht, aber ich muss europäischen Einfluss leider auch feststellen, und zwar sehr, sehr starken europäischen Einfluss. Es geht um einen Staatsmann im weitesten Sinne. Also das ist eigentlich ein Politiker, der in Indien spielt das Ganze, der schon auch Mitglied des Parlaments war, allerdings des Parlaments in Meghalaya. Also das ist so eine, das ist keine Provinz, das ist eine große Region. Die haben halt auch ein gewähltes Parlament und so, und er ist auf jeden Fall auch Mitglied der Nationalist Congress Party, und sein Name, und jetzt merkt man den europäischen Einfluss, ist Adolf Lou Hitler Marak. Also er heißt einfach Adolf Hitler im Endeffekt, und jetzt kann man mal seine politische...
Mit ein bisschen Upgrade.
Ja, so ein bisschen indischen Einfluss muss es ja haben. Muss man so ein bisschen noch die Vita ausführen, wobei es geht eigentlich gar nicht um den Typen an sich, sondern vielmehr um die Tatsache, dass da nicht, also er auch nicht alleine ist dass er als Adolf Hitler durch die Gegend rennt, und dass in Indien auch gar nicht so ein Riesenproblem ist. Und darauf wollte ich mal hinweisen, weil ich das gefunden habe und ich fand es sehr, sehr interessant. Und also der Typ ist mehrfaches Mitglied des Parlaments und dieses Bundesstaates und unter anderem auch Vorsitzender des Ausschusses für öffentliche Aufgaben. Und da habe ich gedacht, klar, wer kann einen da besser vertreten als ein ein Hitler. Das ist ja, der nimmt die öffentlichen Aufgaben wahr, der macht das schon, der regelt das. Und ich finde das aber sehr interessant, weil wie gesagt, in Indien und besonders auch in dieser Region ist dieser Name jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich. Und es gibt auch Politiker mit weiteren Namen von Leuten, die teilweise so ein bisschen zwielichtig sind. Also Lenin R. Marak finde ich noch ganz okay, aber Stalin L. Nangmin ist schon heftig oder Frankenstein W. Mumin. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie die darauf gekommen sind. Aber also auf jeden Fall interessant. Und um jetzt nochmal so ein bisschen drauf zu kommen, warum Hitler in Indien jetzt gar nicht so ein wahnsinnig schlechtes Standing hat, denn das ist meiner Meinung nach absolut bedenkenswert und hat mich erschüttert.
Wirklich ernsthaft?
Es ist wirklich so, ja.
Also und, ernsthaft?
Ja, ernsthaft, wirklich? Ernsthaft. Ja, es ist ernsthaft so. Und die... was ich interessant finde, ist, dass eben, dass die anscheinend mit sehr, sehr selektiver Wahrnehmung auf den Nationalismus.
Aber sag nochmal, heißen die alle wirklich so?
Ja, es ist kein Witz. Das ist wirklich so. Ja, natürlich, tatsächlich.
Und Alter.
Also ich meine, wie gesagt, ich gehe jetzt mal nur in Anführungszeichen auf Hitler ein und finde das wirklich erstaunlich, dass da mit dieser krassen selektiven Wahrnehmung auf den Nationalsozialismus geblickt wird. Also man spart zum Beispiel ganz, ganz häufig die Bewertung des Holocausts komplett aus. Ne? Also man schreibt den gar nicht Hitler zu. Man sieht also Hitler irgendwo eher so auf dieser wirtschaftlich, sozial, militärischen Basis und jetzt mal rein kriegsstrategisch militärischen Basis. Und in der Umfrage zum Beispiel in Indien haben 17% Hitler als die richtige Führungspersönlichkeit für Indien bezeichnet. Also und Abraham Lincoln bekam weniger Stimmen. Das finde ich schon echt bedenklich.
Alter.
Das ist schon heftig. Und auch Mein Kampf hat da eine riesen Auflage und ist Kassenschlager. Und es gibt eine Seifenoper mit dem Titel Hitler Didi. Und Didi ist die strenge Schwester. Das finde ich auch so, Alter, also
Gottes
heftig.
Willen, es ist wirklich, ja.
Und es gibt,
es ist wirklich furchtbar.
Es gibt Restaurants mit dem Namen, wie Hitler's Cross. Also einfach so, wo du halt, ey, die Leute sind da halt gar nicht so, die beurteilen den da gar nicht so von dieser moralischen Warte. Und wie gesagt, ey, die eine der Hauptdinge, warum man ihn verurteilen muss, der Holocaust, spielt da offensichtlich in der Bewertung eine sehr untergeordnete oder gar keine Rolle. Und deshalb soll jetzt hier mal weniger der Politiker Adolf Lou Hitler-Marek im Vordergrund stehen, sondern die Bedenklichkeit dieser Tendenz, Hitler zu verharmlosen und ihn positiv zu verklären. Also ich finde das, also bei aller, auch bei allem Respekt für irgendwelche interkulturellen Geflogenheiten und sowas und auch anderen Sitten und Gebräuchen, aber das ist schon heftig. Und ich frag mich auch wirklich so, wie man darauf kommt. Ich fand auch interessant, habe ich auch gelesen, wobei das konnte ich jetzt nicht so krass verifizieren, aber es gab einen Artikel, der beschrieb, dass so die Definition des hinduistischen Menschenbildes oder der Rasse ist jetzt schon wieder schwierig, aber eben die Rassetheorie von Hitler wird da so ein bisschen adaptiert und man sagt halt so, das kann man schon auch irgendwie anwenden und man hat jetzt nicht so dieses Reinheitsdenken, dass die Rasse der Hindi reingehalten werden müsse, aber das wird da schon so ein bisschen mit aufgenommen und fließt in diese Definition irgendwie mit ein und das, ja, ich also finde ich total krass, bedenklich und gleichzeitig wäre ja wirklich noch die Frage, wenn man das mal tiefer analysiert, wo kommt das eigentlich her und was hat das für Gründe?
Wahnsinn.
Und gibt es da keine Regulative, die irgendwie sagen, so Leute, pass auf, jetzt lasst uns mal dieses Denken abschütteln. Oder in welchen Kreisen findet das statt? Ne? Also das ist total interessant, finde ich. Und wie gesagt, bedürfte einer weiteren Analyse, aber soweit wollte ich jetzt
nicht. Es ist schon heftig.
Genau, ja. Absolut. Jo.
Total heftig, aber ein denkwürdiger Abschluss, würde ich sagen, für diese heutige Folge über verrückte Staatsmänner. Und da waren, denke ich, wieder einige sehr seltsam, bedenklich, aber auch erheiternde, erheiternd nicht, aber erheiternd ist das falsche Wort in dem Zusammenhang, ja. Aber belustigende Beispiele doch hoffentlich dabei für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Absolut.
Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr stimmt fleißig ab. Es gibt bei Spotify jetzt eine Umfragefunktion. Ich weiß nicht, ob man da 6 Stories reinhauen kann. Ich werde mich dahingehend mal informieren, ob das funktioniert. Ansonsten bitte gerne die Stimmen wie immer über unsere Instagram-Kanäle an Quichot oder an mich richten.
Oder an die Weltmeisterschaft des Schwachsinns.
Ja, wobei ich da immer noch, also ein nicht näher benanntes, 2,7 Meter großes Mitglied dieses Podcasts hat möglicherweise das Passwort für diese Seite vergessen. Und ich sag mal, die Suche läuft noch.
Ja, klassischer Greiner an der Stelle. Aber ansonsten, wie gesagt, natürlich haut's uns gerne. Wir posten das ja in die Stories oder in die Kommentare. Und wer für euch der bescheuertste Staatsmann dieser Folge war. Ansonsten würde ich sagen, lieber Jonas, es hat mir wieder großen Spaß gemacht, wie immer. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge und sage für meinen Teil schon mal, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich freue mich auch, es war wieder sehr schön, lieber Quichot, und bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen, bis dahin. Ciao.